So, guten Morgen zusammen. Schön, dass ich wieder bei euch sein darf in Netzschkau. Und ich habe ein Thema mitgebracht, die Jahreslosung. Die ist nie erschöpfend, vermute ich mal, bedacht. Und jeden Bibeltext, den ich so kenne, kann man mehrfach drüber predigen. Und es fallen einem immer wieder neue Aspekte auch auf. Wir finden es in Offenbarung, Kapitel 21, Vers 5. Kurz, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Spannend wäre es eigentlich für mich, von euch zu hören, was euch so durch den Kopf gegangen ist, als ihr das zum ersten Mal gehört habt. Das ist die Jahreslosung für 2026. Siehe, ich mache alles neu. Wo hat es da geblinkt bei euch? An was habt ihr spontan gedacht? Markus sagte vorhin zu mir, das ist eine schöne Jahreslosung. Ja, das klingt doch auch schön, oder? Alles neu. Ja, etwas sehr Gutes hat man vor Augen. Heute Morgen dachte ich so, wenn man die Schneelandschaft sieht, ab und zu gab es schon mal, wenn es etwas mehr Schnee hatte, dann sieht man so ein Feld, wo vorher die dunklen Ackerschollen waren. Das ist einfach nur eine weiße Pracht, ganz weit gezogen. Und wenn man da jetzt mitten durchstiefelt, dann ist das Schöne irgendwie zerstört. Dachte eigentlich, viel schöner wäre es da, wenn so von himmlischer Hand ein Herz reingezeichnet würde, ja, oder ein Blumenstrauß oder was auch immer, irgendwas dazu passt. So. Oder ich erinnere mich an meine Schulzeit, neues Schuljahr, ist ja nicht mit dem Kalenderjahr jetzt gleichgesetzt, aber doch irgendwie was Neues, neues Heft, noch gar nichts reingekritzelt. Und ich habe bis heute keine schöne Handschrift, aber ich hatte immer die Hoffnung, dass ich auch mal so schön schreiben könnte, wie viele meiner Schulkameradinnen insbesondere. Die Mädchen hatten so eine schöne Schrift, aber meine Klaue, ja, und dann gab es da auch den Rotstift des Lehrers immer drin und nach einem Schuljahr sah das überhaupt nicht mehr schön aus. Aber wenn so ein neues Schuljahr wieder, ein neues Heft vor einem war, dachte ich, vielleicht wird es jetzt schöner und besser, eine neue Chance, irgendwie. Ja, das kann ich mich noch erinnern, aber am Ende des Jahres hat es halt leider immer anders ausgesehen. Neues Jahr, wir haben es vor kurzem begonnen, ist eigentlich auch nur eine gedachte Zäsur, aber trotzdem verbunden oft mit guten Vorsätzen und neues Jahr, neue Chancen, was wir dieses Jahr bringen. Vielleicht wird es ja doch besser dieses Jahr, vielleicht hört der Krieg auf, in der Ukraine und andere Konflikte auf dieser Welt. So gibt es auch Hoffnungen, aber kaum hat das Jahr begonnen, gibt es schon wieder neue kriegerische Auseinandersetzungen. Und hier ein Unglück und da eine Negativnachricht. Liegt natürlich auch daran, dass wir nachrichtenmäßig sehr gut vernetzt sind weltweit. Und wenn heute in Honolulu was passiert, dann ist es in 10 Minuten bei uns die Info. Ja, das war damals vor der digitalen Zeit und bevor es das Radio und Fernsehen gab, dauerte das viel länger und wurde vielleicht auch gar nicht so stark in den Fokus genommen. Nun denn, irgendwie hat man den Eindruck, der Wurm ist drin in dieser Welt. Da stimmt was nicht. Und wenn Gott sagt, ich mache alles neu, das ist schon was Besonderes. Das ist nicht so wie bei meinem Schulheft, wo man im Voraus weiß, das wird sowieso nichts. Wenn Gott sagt, ich mache alles neu, dann klingt es anders. Dann packt es der Richtige an, der es kann. Aber, was wir vielleicht nicht so im Blick hatten, oder der eine oder andere, als wir das zum ersten Mal gehört haben, dass diese Aussage in Offenbarung 21, Vers 5 ja in einem Textverlauf drin steht, ja. Wenn man mal den Kontext sich anschaut, wie man so sagt, den Gesamtzusammenhang, dann sieht man, dass die Zeit, wo Gott sagen wird, siehe, ich mache alles neu, und da sage ich jetzt mal, wenn ich es richtig verstehe, in Klammern gesagt, noch mindestens 1000 Jahre dauert, bis das sein wird. Denn da kommt zuerst das 1000-jährige Reich noch vorher. Und nach diesem 1000-jährigen Reich, da geht nochmal richtig die Post ab. Wir sagen das ja manchmal so oberflächlich, oder im Volksmund gibt es diese Aussage, da ist der Teufel los. Nach diesen 1000 Jahren wird der Satan nochmal losgelassen und dann verführt er die ganze Welt noch einmal. Und erst dann wird Gott ihn in den feurigen Pfuhl werfen und ihm ein endgültiges Ende bereiten. Und dann wird Gott noch ganz andere Dinge tun. Er macht die Sache nämlich nochmal neu mit dieser Erde und den Himmeln. Und darauf ist es bezogen, wenn Gott sagt, ich mache alles neu. Wir werden uns in diesem Gottesdienst die Frage stellen, was kann denn heute schon neu werden? Also diese Frage werde ich auch stellen. Aber zunächst einmal, wenn wir uns fragen, was können wir denn heilsgeschichtlich, was die Bibel uns nahe bringt, als nächstes erwarten, dann, das sage ich auch wieder, wenn ich es richtig verstehe, und mit mir, ich bin nicht der Einzige, der es so sehen würde, dann haben wir die Entrückung zu erwarten. Jesus kommt wieder, nicht auf die Erde, sondern in den Wolken, so beschreibt uns das und die Bibel, wir werden es gleich lesen, im 1. Thessalonicher Brief, und er entrückt diejenigen, die zu ihm gehören. Also das hört sich ein bisschen Science-Fiction-mäßig an, ja. Wir sagen, das geht doch gar nicht, da ist doch die Schwerkraft und so weiter. Und das Bild des Magneten, der über meine Hobelbank drüber geht, ja, und da liegen irgendwelche Schrauben und kleinen Nägel zwischen den Hobelspänen. Und der Magnet, mit dem fahre ich so drüber, macht es klack, 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 klack. Und plötzlich sind alle Nägel da dran, ist vielleicht ein Bild, um das irgendwie symbolisch, bildhaft zu verdeutlichen, wie das sein wird, wenn Jesus wiederkommt zur Entrückung. Ich habe das schon in meiner Kindheit gehört und dieses kindliche Vertrauen, das blieb mir erhalten, dass es für Gott kein Unmöglich gibt, auch wenn wir hier keine vergleichbaren Dinge haben, außer die einzelnen Himmelfahrten, die wir in der Bibel lesen können, Altes Testament schon, Elia und Henoch, wird uns nicht Näheres beschrieben, nur dass er entrückt wurde, dass er nicht mehr gefunden wurde, und Jesus. Ja, die drei Beispiele haben wir biblisch, also wo deutlich wird, für Gott ist es kein Problem, die Naturgesetze zu überwinden und etwas zu tun, was für uns unvorstellbar ist. Wir lesen mal diesen Text im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, ab Vers 13 und bis Kapitel 5, Vers 11. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, ab Vers 13 und bis Kapitel 5, Vers 11. Philipper, Kolosser, beide Thessalonicher, da findet man den 1. Thessalonicher Brief. Paulus schreibt an die Christen damals, schrieb ihnen auf die Frage hin, was ist eigentlich mit denen, die inzwischen schon gestorben sind? Wir haben doch gehört, Jesus soll wiederkommen und Jesus ist noch nicht wiedergekommen und jetzt sind schon einige gestorben. Was ist jetzt mit denen, also von denen gestorben, die gläubig waren, die zu Jesus gehört haben? Stimmt da etwas nicht? Paulus schreibt ihnen also Folgendes. 1. Thessalonicher 4, ab Vers 13. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, die Schwestern sind immer eingeschlossen, wenn das so formuliert wird in den biblischen Büchern. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind. Entschlafen als Bezeichnung für, sie sind gestorben. Der Körper ist gestorben, aber sie sind quick lebendig, was ihre Persönlichkeit betrifft, ist unzerstörbar. Also, wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Die anderen, das sind die, die Jesus nicht als Retter angenommen haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Also spannend, Paulus sagt, wenn Jesus so wiederkommt bei der Entrückung, dann werden diejenigen, die schon gestorben sind, die im Glauben an Jesus gestorben sind, zuerst, man kann es jetzt mit verschiedenen anderen Bibelstellen zusammendenken und lesen, sie werden ihren Auferstehungsleib bekommen, vor uns, ja, und sie werden mit Jesus einhergeführt, so beschreibt es Paulus hier, und zusammen werden wir Jesus in den Wolken begegnen, zusammen mit ihnen. Und jetzt schreibt Paulus Kapitel 5 dann noch ein paar Verse. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Und insofern, wenn es heute um die Frage geht, wann wird das alles sein? Paulus macht deutlich, wenn er sagt in Vers 2, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Und das ist überraschend. Immer dann, wenn du nicht damit rechnest, kommt er, ja, so will er sagen. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen. Das heißt also so viel wie Menschen, die Jesus nicht kennen, für die ist es ja gar kein Thema. Es geht an denen völlig vorbei. Das interessiert die auch nicht. Es ist für sie auch unvorstellbar. Das ist wie im Schlaf. Das geht alles irgendwie so an einem vorbei. War da was? Denn die schlafen, lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Da geht es um die intakte Beziehung zu Jesus, dass die intakt ist und dass sie intakt bleibt. Nüchtern, auch in der Einschätzung dessen, was geschieht, dass man sich nicht einlullen lässt, so wie später spricht er von der Betrunkenheit, so ach, wird schon alles nicht so schlimm kommen, na, es wird alles gut, ja, und wir erwarten nur das Gute. Und lasst uns nicht so negativ reden und denken. Nein, lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen des Nachts und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein. Angetan, und jetzt möchte ich euch bitten, und das könnt ihr euch unterstreichen, Vers 8. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, ist jetzt auch der körperliche Schlaf gemeint, oder diejenigen, die entschlafen sind schon, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Also der Text und andere ähnliche Texte in der Bibel bieten viel Spielraum zur Spekulation und könnte das so sein, könnte es so sein und so sein. Da will ich mich nicht drin versteigen. Und es haben sich namhafte Theologen damit auseinandergesetzt und sind in Detailfragen zu unterschiedlichen Ansichten und Überzeugungen gekommen. Ich werde mich heute nicht hinstellen und euch sagen, also jetzt hört ihr die ganze Wahrheit von mir, damit alle Unklarheit endlich mal ausgeräumt ist. Aber weshalb ich gesagt habe, unterstreicht euch Vers 8 und ich würde auch noch Vers 11 empfehlen, euch zu unterstreichen. Das ist ganz abgesehen von der Frage, wann wird das geschehen und wie wird das genau sein, welche Zeitumstände werden da begleitend sein. Unabhängig davon heißt es für uns alle, wacht. Denkt nicht, das ist ja schon 1000 Jahre, 2000 Jahre, dass die sagen, Jesus kommt wieder. Ach, vergiss es, ja. Oder so schlimm wird es schon nicht kommen oder sonstige Dinge, sondern hier, abgesehen von diesen Fragen des Zeitlichen und wie das im Detail sein wird, diese beiden Verse, dachte ich, das ist gut, ist zeitlos wichtig für uns. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, also diejenigen, die zu Jesus gehören, dem Licht der Welt, und damit ist dieser Begriff des Tages auch verknüpft, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe. Also der Panzer, Schutzpanzer ist gemeint, eine militärische Ausrüstung zum Schutz gegen Bedrohung und Gefahr. Paulus sagt, lasst uns damit unterwegs sein, dem Schutzpanzer des Glaubens. Was meint das jetzt? Ja, ich muss ganz angestrengt glauben und hoffentlich glaube ich auch genügend und ich muss vielleicht noch mehr glauben, denkt man spontan. Aber wichtig ist, dass wir grundsätzlich verstehen, was ist denn mit Glaube gemeint in der Bibel. Paulus benutzt den Begriff des Glaubens und dieses Thema konträr zum Gedanken des Leistens, des Leistungsgedankens, der Werkgerechtigkeit. Also gerade nicht die menschliche Leistung ist das, was uns hilft, die menschliche Leistungsfähigkeit, und jetzt streng dich mal an und so, sondern das Bewusstsein, mit unserer Kraft ist nichts getan. Ja, auf uns ist kein Verlass. Und weil wir das begriffen haben, haben wir nach Jesus gegriffen. Bei der Geschichte Abrahams im Alten Testament taucht dieser Begriff des Glaubens zum ersten Mal auf und Paulus bezieht sich im Neuen Testament dann darauf, im Sinne der Rechtfertigung, und sagt, denn so steht es geschrieben, schon bei Abraham: Abraham glaubte dem Herrn und das wurde ihm zur, und das rechnete ihm der Herr zur Gerechtigkeit. Und was bei Abraham war, war genau dieser Gedanke des Unmöglichen. Der verheißene Sohn, ja, zuerst hat er gedacht, kriege ich schon hin. Und als er dann steinalt war und seine Frau mit, war ihm das irgendwann völlig klar, nee, ich habe überhaupt keine Möglichkeit. Das, was mein Leben hervorbringen soll, liegt nicht in meinen Möglichkeiten. Das musste er schwer, auf schwerem Wege und lange, über lange Jahre lernen. Und dann sagt Gott zu ihm, Abraham, vertrau mir. Für mich gibt es kein Unmöglich. Und da hat es bei ihm Klick gemacht, dass er, und Abraham glaubt dem Herrn. Und im Hebräischen meint es so viel, Abraham machte sich fest in Gott. Er hat nach ihm gegriffen und seine Möglichkeiten. Er hat nicht mehr gesagt, kriege ich das hin, sondern ich glaube an den, der Himmel und Erde gemacht hat. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und genau um diesen Aspekt geht es auch an der Stelle. Der Panzer des Glaubens beschreibt nicht deine eigene Stärke und deine eigenen Möglichkeiten, sondern dass, wenn du dich auf Jesus verlässt, dann verlässt du dich auf den Richtigen. Ja, verlass dich nicht auf dich selbst, glaube nicht an dich selbst, sondern glaube an Jesus. Der Panzer des Glaubens und der Liebe, und beides ist etwas, was uns Jesus schenkt. Wir haben es gestern Abend in der Bibelstunde ein bisschen angeschaut, im Kolosserbrief. Wir sind in Jesus geschützt. Und dieser Gedanke des Glaubens, dieses Thema des Glaubens beinhaltet eben die Liebe auch. Denn er ist die Liebe. Er ist der Einzige, der wahrhaft zur Liebe fähig ist. Er ist die Liebe in Person, sagt die Bibel sogar. Und wenn wir lieben können sollen, wenn wir von der Liebe, nämlich der Liebe Gottes genau genommen, geprägt werden wollen und sollen, dann müssen wir diese zuerst empfangen. Wir können es nicht selbst leisten. Wir sind nicht wie die Sonne, die selbst strahlt, sondern ich nehme auch gerne dieses Bild vom Mond. Wir sind wie der Mond, der die Sonnenstrahlen reflektiert. Und wenn unser Leben leuchtet, dann nur deshalb, weil wir auf Jesus ausgerichtet sind. Und wenn wir lieben können sollen, dann müssen wir auf den ausgerichtet sein, der die Liebe ist. Liebe empfangen, da wir mit dieser Liebe durch unser Leben durchfließen kann und wir ein Kanal für die Liebe Gottes sind. Wir wollen, schreibt Paulus, als Kinder des Tages nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Die Liebe ist unter Beschuss. Das lesen wir an anderer Stelle auch in den Endzeitreden Jesu, Matthäus 24, wäre auch zu empfehlen, in diesem Zusammenhang des Themas mal wieder zu lesen. Und Jesus sagt, und die Liebe wird bei vielen erkalten, weil das Unrecht überhand nehmen wird. Ja, ist ja schon mal Unrecht getan worden? Wie fühlt sich das an? Nicht gut. Und die Gefahr ist groß, dass an so einer Stelle die Liebe erkaltet, dass wir wie an einer Wegscheide stehen. So beschreibe ich es für mich gerne, so erlebe ich das. Stehst du hier an der Wegscheide und hast die, jetzt ist die Frage, gehst du hier entlang und folgst deinen Emotionen, deinem Empfinden und deinen Rachegelüsten oder sagst, nein, Herr Jesus, du sollst mein Leben bestimmen und ich brauche dich. Ich brauche dich hundertprozentig. Ich kann nicht in der Liebe bleiben, wenn mir Unrecht geschieht. Jesus sagt jedenfalls, weil das Unrecht überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Das ist eine große Gefahr. Paulus sagt, wir wollen angetan sein mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Das meint, beschreibt also unser Denken, dass das geschützt werden soll, geschützt sein soll dadurch, dass wir drüber hinaus sehen, über all das, was in unserem Leben passiert und was zerbrechen kann, am Ende, und da geht es jetzt auch um die Jahreslosung, am Ende macht Gott alles neu und alles gut. Ja? Wir werden nicht am Ende die Verlierer sein, sondern die zu Jesus gehören, die werden zu denen gehören, wir werden nachher den Text auch lesen, von denen Gott abwischen wird, alle Tränen von ihren Augen. Er wird all das, was wir an Negativem und Bösem und Verletzendem, Schlimmem erlebt haben, vielleicht was uns traumatisiert hat, das wird von ihm geheilt werden. Wir werden uns, wenn wir uns daran erinnern, versöhnt und ohne Schmerz daran erinnern können. Vielleicht auch gibt es ein seliges Vergessen, ich weiß es nicht. Vers 11 heißt es noch, darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie er auch tut. Darum ermahnt einander und einer erbaue den anderen, wie er auch tut. Das sind also zwei Dinge, wo wir sagen können, egal wie alles zeitlich einzuordnen ist, das ist heute und im Sinne von Wachsein und Bereitsein, das, was wichtig ist. Und könnt ihr jetzt auch fragen, ist das bei euch so? Ja? Paulus schreibt bei den Thessalonichern, wie ihr auch tut, tut ihr das so? Können wir jetzt auch uns selbst fragen, macht ihr das? Ermahnt euch untereinander. Ermahnen heißt ja nicht so, ich sage dir jetzt mal was, ja, und ich verlasse dir jetzt die Leviten, wie wir so das auch manchmal bezeichnen, sondern der Begriff des Ermahnens und der Ermahnung in der Bibel ist immer mit Erbauung und Ermutigung zu tun. Also, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, ja, nehmen wir an, der Frank, der hat jetzt einen Arbeitskollegen und der nervt ihn ständig und sagt, dem werde ich es irgendwann reinreiben, wart nur. Also, der regt mich so auf, wenn ich den nur sehe, geht mir das Messer in der Tasche auf. Ne? Und ich mag schon, der Frank kommt so ein bisschen mit grimmigem Gesicht zum Gottesdienst und ich spreche ihn drauf an. Also ist nicht so, ne? Ich mache das jetzt nur so beispielhaft. Und merke, der geht so ein bisschen mit Bullenbeißer Miene durch die Gegend. Und so, habe ich dem was getan? So, hey Frank, wie geht's dir? Ach du, in der Arbeit ist gerade so Katastrophe. Diesen Typ, den werde ich nochmal von der Klippe stoßen und so. Also irgendwann ramme ich dem das Messer zwischen die Rippen. Also nicht vielleicht nur sprichwörtlich, nicht real, aber dem werde ich schon noch heimzahlen. Also, und dann sehe ich, der Frank, dem geht's innerlich gut. Der ist in großer Gefahr. Aber das Gute ist, er ist noch ehrlich und sagt es mir und so können wir drüber reden. Dass ich ihn ermahne und sage, hey Frank, das lohnt sich doch nicht für so einen Quatsch. Dein Heil und deinen inneren Frieden da in Gefahr zu bringen, mach das nicht. Komm, wir beten. Wir bringen die Sache Jesus, dass die Sonne seiner Liebe wieder neu in dein Leben reinscheint. Du bist doch nicht glücklich, ich sehe es dir doch an, ja. Und gehen wir miteinander auf die Knie und bringen das Problem Jesus. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Das ist unsere Aufgabe. Also, das mal zu diesem Thema. Die Entrückung, sie steht bevor und weil wir nicht wissen, wann das ist und abgesehen von dem Thema der Entrückung kann unser Herz ja jeden Moment aufhören zu schlagen. Immer wieder hören wir von solchen Geschichten. Und je älter man wird, jetzt, ich gehe so langsam auf 60 zu, hat man den Eindruck, es sind immer mehr, bei denen das passiert. Es nimmt zu, aber es hat einfach damit zu tun, ist jetzt meine Mutmaßung, dass mit zunehmender Altersklasse es sich häuft und die Perspektive natürlich meine Altersklasse vor allem betrifft. Dann denkt man, das sterben ja immer mehr. Ja, aber die werden halt mit mir auch alle älter und die Statistik zeigt, es sind ja, in dieser Altersklasse nimmt es zu. So, und das kann bei uns allen passieren, bei Jungen und Alten. Junge Menschen können sterben, alte Menschen müssen sterben, sagt ein Sprichwort. Also abgesehen nochmal von dem Thema der Entrückung und wann und wie. Es gibt zweierlei Möglichkeiten, hat ein Bibellehrer zu uns gesagt, in den Himmel zu gehen, per U-Bahn oder per Aufzug. Ja, U-Bahn wäre, wenn du noch sterben musst, Aufzug ist die Entrückung. Natürlich, Entrückung wäre schöner, aber wenn wir das andere erleben, ganz egal, Hauptsache bei Jesus. Nun wieder zurück zu unserem Text der Jahreslosung in Offenbarung 21. Siehe, ich mache alles neu, heißt es da. Diese Aussage Gottes, die weist ja darauf hin, dass irgendetwas alt oder kaputt war, wenn Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Und die Bibel beschreibt an verschiedenen Stellen, wie die Entwicklung dieser Erde, auf der wir momentan noch leben, sein wird. Ich möchte mal zwei Bibelstellen zitieren, Hebräer Kapitel 1. Da zitiert der Hebräerbriefschreiber aus Psalm 102 ein prophetisches Wort. Da lesen wir Hebräer 1, die Verse 10 bis 12. Du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Bezug also auf die Schöpfungsgeschichte. Und dann heißt es, sagt er, sie, Himmel und Erde, die Himmel und die Erde, sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand. Und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Das hört sich interessant an. Ne? Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Diese Erde wird nicht bleiben, sie wird vergehen, schreibt der Hebräerbriefschreiber oder zitiert aus Psalm 102. Dann noch 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Verse 7 und folgende. Ich lade euch gerne ein, wenn ihr möchtet mitzulesen. 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Verse 7 und fortfolgende. Da lesen wir, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart. 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 7. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, schreibt Petrus. An dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Wir wollen nachher mal noch ein bisschen gucken, was der liebe Bruder Paulus schreibt zu diesem Thema des Heils, wie Petrus hier sagt, und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, geschrieben hat. Das jetzt mal, das lasse ich einfach so stehen. Da gibt es auch manche Fragen. Ich habe gesagt, was wir als nächstes zu erwarten haben, ist die Wiederkunft unseres Herrn. Und wenn ich es richtig verstehe, mein Schwiegervater hat mir den Satz beigebracht über das, was man so alles hören kann. Man kann es auch gut mit der Jahreslosung der Zurückliegenden verbinden, prüft alles und das Gute behaltet. Er hat immer gesagt, ob er alles recht getroffen, können wir nicht mehr als hoffen. Ja, vielleicht ist es auch bei dem, was ich sage, aber das sind jetzt keine heilsentscheidenden Dinge im Sinne, ja, das ist jetzt ganz wichtig, dass man ganz genau weiß, wann das und wie das passiert. Das Entscheidende wissen wir, ja. Sei bereit und Jesus ist deine Rettung und wenn du ihm gehörst, dann bist du gerettet und dann darfst du auf diesen neuen Himmel und die neue Erde warten. Das nächste wäre nach meinem Verständnis die Entrückung. Jesus nimmt seine Gemeinde zu sich und dann wird hier auf der Erde das Chaos ausbrechen. Ja, dann kann sich das Böse ungehindert Bahn brechen und dann geht es auch um Israel, also die Gläubigen in Israel, die jetzt schon an Jesus glauben, werden mit uns entrückt. Aber dann hat Gott nochmal eine spezielle Geschichte mit Israel. Sie werden in große Bedrängnis kommen, die Völker der Erde werden sich gegen Israel versammeln. Und in der höchsten Not dann wird Jesus wiederkommen, und zwar mit seinen Gläubigen. Und er wird dem Antichristen dort ein Ende bereiten und den Überrest Israels retten. Sie werden ihn dann plötzlich erkennen als den, in den sie gestochen haben. Und ganz Israel wird errettet werden. So können wir da lesen. Und dann wird das tausendjährige Reich anbrechen, wo Jesus regieren wird mit denen, die schon entrückt waren. Danach, nach diesem tausendjährigen Reich, wird der Teufel, der in diesen tausend Jahren gebunden war, nochmal losgelassen. Dann kommt es zu diesem großen Chaos, dann beendet Gott es anschließend und wirft ihn in den Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das können wir so in Offenbarung Kapitel 19, Kapitel 20 und 21, könnten wir so deuten. Ja? Aber ich sage das mit gewissem Vorbehalt, ist nicht entscheidend, ob das dann ganz genau so sein wird. Hier auch mit dem Tag des Herrn, ja, ist das jetzt mit der Entrückung zusammenzusehen oder ist es eben dann erst später, wenn er dem Antichristen ein Ende macht. Das kann ich alles offen lassen. Aber jetzt möchte ich mit euch auch nochmal diese Stelle lesen in Offenbarung und zwar im Zusammenhang. Offenbarung 21, beziehungsweise wir fangen ab Kapitel 20, Vers 11 an. Offenbarung 20 bis Kapitel 21, Vers 8. Da heißt es, nach diesem letzten Kampf, den ich jetzt gerade schon erwähnt habe, in meiner Lutherbibel ist es im vorherigen Abschnitt nochmal so überschrieben mit dieser Überschrift, der letzte Kampf. Ab Vers 11 geht es jetzt weiter, das Weltgericht. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Da dachte ich auch, okay, das können wir jetzt auch wieder verbinden mit dem Gedanken, das wird zusammengerollt und zusammengewickelt wie ein alter Mantel und entsorgt und dann schafft Gott was Neues, wie wir es dann im weiteren Verlauf des Textes lesen. Ich sah einen großen weißen Thron, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus und die darin waren. Und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Jetzt Kapitel 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Aber das Entscheidende ist, bist du dabei? Gehörst du zu denen, ja, von denen die Bibel hier spricht? Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen, danach sehnen wir uns eigentlich im Grunde genommen nach dieser perfekten, heilen Welt. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Wir haben ja jetzt nicht die Zeit, dass ich da lang drauf eingehen könnte. Auch, ja, es hat mal jemand gesagt, die Offenbarung ist für manche so ein bisschen wie ein Abenteuerland. Ja, da könnte man sich so manches ausdenken, oh, wie wird das wohl sein? Und da zischt's und tut's. Aber darum geht es nicht. Die großen Linien können wir erkennen. Und ich will es mal das festhalten, das Wesentliche. Am Ende wird abgerechnet. Jeder zu allen Zeiten, alle Menschen zu allen Zeiten müssen ihr Leben vor Gott verantworten. Bücher werden aufgetan und dann geht es um das Buch des Lebens und wer da drin steht, von dem lesen wir, der ist gerettet. Und die Frage ist ja, wie wird man in das Buch des Lebens eingeschrieben? Ich möchte mal zwei Bibelstellen nennen, wo man einen Bezug herstellen kann. Johannes Evangelium Kapitel 5, Vers 24 sagt Jesus: Wer mein Wort hört, glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben eingeschrieben ins Buch des Lebens und kommt nicht in das Gericht, nämlich das Gericht, von dem wir hier gelesen haben, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen, eingeschrieben ins Buch des Lebens. Eine Stelle unter mehreren, eine ganz klassische, Johannes 3, 16, das kleine Evangelium, auf das alle, die an ihn glauben, an Jesus glauben, erklärt es Jesus dem Nikodemus damals, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, eingeschrieben ins Buch des Lebens. Ja, wie kommt man in das Buch des Lebens, an Jesus glauben? Und ganz konkret vom Vorgang her beschreibt es Paulus im Römer 10, Vers 13, wo er sagt, es steht geschrieben, eine Verheißung vom Alten Testament her: Wer den Namen des Herrn, und Jesus ist damit gemeint, anrufen wird, der soll errettet werden. Also wer sich ganz konkret und bewusst an Jesus wendet und sagt: Herr Jesus Christus, ich habe verstanden, du bist der Retter der Welt, du hast am Kreuz vor 2000 Jahren die Schuld aller Welt bezahlt und gesühnt und ich will dieses Geschenk der Vergebung und Versöhnung annehmen. Ich habe begriffen, ich bin schuldig, ich bin verloren, ich bin getrennt von Gott und du bist diese Brücke, über die ich gehen darf, um in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden. Und wenn er jetzt gerettet wird, dann ist eine ganz neue Situation gegeben. Da möchte ich mich jetzt beziehen auf das, was ich einleitend gesagt habe, die Frage in den Raum gestellt habe, was kann denn heute schon neu sein, ja? Wenn der neue Himmel und die neue Erde nach meiner Vorstellung in frühestens 1000 Jahren kommen werden, dann kann doch jetzt und hier schon etwas ganz Neues beginnen bei einem Menschen, der Jesus noch nicht kennt. Und da möchte ich mit uns aus 2. Korinther 5, 17 bis 21 lesen, weil diese Formulierung da auftaucht und in der Luther 12er, in der 12er Übersetzung, da wird sogar formuliert, es ist alles neu geworden. Wir lesen das mal. 2. Korinther 5, 17 bis 21. Paulus erklärt das Evangelium im vorhergehenden Textverlauf und hält dann fest, Leute, wenn jemand in Christus ist, also verbunden ist mit ihm, das Bild vom Weinstock und den Reben kann hier als Vergleich dienen, wie die Rebe im Weinstock ist, dann ist es mit der Rebe was ganz, ganz Neues. Also wenn wir mit Jesus verbunden sind, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur, eine Schöpfung, eine neue Schöpfung kann man auch sagen. Das Alte ist vergangen und Luther 12, siehe, es ist alles neu geworden. Luther 84er Übersetzung, siehe, Neues ist geworden. Beides ist richtig, denn es ist eine völlig neue Situation dann, aber wir haben gestern Abend in der Bibelstunde uns auch damit auseinandergesetzt. Ja, und warum können wir denn dann noch sündigen und warum können wir aneinander noch schuldig werden und können uns andere auf die Nerven gehen? Ja, was bin ich, wenn es mich betrifft? Ich für mich bin immer noch dasselbe. Was neu geworden ist in meinem Leben und wie es neu geworden ist, ist von Jesus her. Und deshalb so unsere Ausrichtung auf Jesus sein. Nicht, ich muss an mir arbeiten, dass ich noch ein besserer Christ werde, sondern ich muss auf Jesus schauen, denn nur er kann diese Arbeit erledigen an mir, damit wirklich sich etwas verändert. Also wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Also ich höre diesen Tonfall da drin, auch wenn ich jetzt ein bisschen verschnupft und die Stimme angeschlagen ist, aber ich höre da die Begeisterung von Paulus raus, wie er sagt, Leute, was für eine Botschaft, was für ein Evangelium, das wir weitersagen dürfen. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, hey, lass dich versöhnen mit Gott. Er hat schon alles getan am Kreuz, deine Schuld ist schon bezahlt. Nimm dieses Geschenk an. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden, kann man auch übersetzen. Also eine völlig neue Situation. Das kann hier und heute schon beginnen und hat bei uns, bei einigen von uns, den meisten vielleicht, schon begonnen. Wenn es jemand noch nicht hat und es erleben möchte, dann lade ich dich ein. Komm heute zu Jesus. Ich bin auch gerne Geburtshelfer, wenn man so möchte, und stehe dir seelsorgerlich bei, damit du diesen Schritt zu Jesus ganz bewusst und konkret tun kannst. Jesus rettet und er rettet dich heute, wenn du zu ihm kommst. Und nun ist die Frage, wie können wir denn gewiss sein, dass wir dabei sind? Wir können ja die Frage auch anders stellen, habe ich hier in Netzschau eigentlich auch schon ein paar Mal in der Predigt so gesagt. Stell dir vor, du liegst auf deinem Sterbebett. Und jetzt ist die Frage, ich habe es gestern beim Besuch von der Renate Grimm mit ihrem Gespräch gehabt, der Heinz hat eine Krankheitszeit durchlebt, wo man wusste, das geht jetzt abwärts und irgendwann wird er sterben. Das war absehbar. Das bietet ja die Chance einer Vorbereitung, einer Auseinandersetzung mit diesem Thema. Das kann uns aber auch ganz plötzlich betreffen. Deshalb ist es wichtig, dass wir so gesund und munter, wie wir heute auf unseren Stühlen sitzen, uns diese Frage genauso stellen, als ob wir auf diesem Sterbebett liegen würden und wir eine Antwort haben darauf, auf die Frage, wohin geht es jetzt und woher weiß ich sicher, wohin es geht? Was geht dir dann durch den Sinn? Das wird zutage bringen, wonach du greifst. Wenn du sagst, oh, damals, da war dies und jenes, buh, das war auch nicht so gut. Wenn das wenn das nicht passiert wäre in meinem Leben, dann könnte ich jetzt auch Hoffnung haben. Denn die anderen Sünden, die waren ja so, da kann ja Gott ja auch mein Auge zudrücken, ne? Aber das war so schwerwiegend, ich könnte mir es besser vorstellen, dass ich in den Himmel komme, wenn das nicht gewesen wäre. Oder da hätte ich jemanden besuchen sollen und ich habe es versäumt, ich habe es verpasst. Es gibt ja Unterlassungssünden und auch Tatsünden, ja, man könnte von beidem sprechen. Und dann gibt es noch die unerkannten Sünden. Da weißt du gar nicht, dass du was falsch gemacht hast. Da lesen wir in einem Psalm, vergib mir die unerkannten Sünden. Das ist berechtigt so. Aber woran denkst du in dieser Situation? Was gibt dir Halt und Sicherheit? Nur Jesus. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf hat es schön formuliert in einem Reim: Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Heute wird man weiße Weste dazu sagen, ja. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Nur Jesus gibt Sicherheit. Ich möchte mal eine Stelle noch herausgreifen aus dem Kolosserbrief. Bin ich im Glaubensgrundkurs mit den paar Leuten, mit denen ich da bei uns in der Gemeinde immer wieder zusammen bin, auch drauf gekommen. Haben eine ganze Weile dran rumgemacht, weil das so wertvoll ist. Paulus schreibt im Kolosserbrief Kapitel 1, die Verse 21 bis 23 folgendes. Er erinnert die jung im Glauben stehen Christen damals an das, was früher war, und sagt: Auch ihr, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart, also Gott gegenüber und auch den Menschen gegenüber gesinnt wart in bösen Werken, so war das früher bei euch, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, Jesus, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Wow. Also in dreifacher Weise euch heilig, das heißt ganz zu Gott gehörend, das ist ein Zuordnungsbegriff, und erst sekundär wird es zum Qualitätsbegriff, damit er euch heilig und untadelig, Gott schaut auf dein Leben und sagt, ich sehe keinen Fehler, sagt, oh, das kann doch aber nicht sein, ich habe doch hier und da und so, ja, aber ich sehe dich durch Jesus, und weil Jesus für deine Schuld vollkommen bezahlt hat, sehe ich dich untadelig an und makellos, ein Begriff, der die Schönheit beschreibt, dass Gott Freude hat an dir. Er schaut auf dich und sagt, ich freue mich an dir. Und du denkst, oh, ich habe heute Morgen schon in den Spiegel geguckt. Der kann sich an mir nicht freuen oder an meine zurückliegenden Tage, wie ich gelebt habe. Nein, er freut sich an dir, weil das, was Jesus getan hat, vollkommen ist und vollkommen macht. Hier geht es um einen juristischen Sachverhalt, um Rechtfertigung, um Gerechtigkeit, die Gott schenkt, schenkende Gerechtigkeit Gottes. Also ich möchte es von uns zu Ende lesen. Jetzt sagt er nämlich, er hat euch versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig, untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle, wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Merkt ihr was? Wenn ihr nur bleibt im Glauben, heißt nicht, oh, jetzt muss ich ganz krampfhaft glauben, sondern mit Glauben meint Paulus, der liebe Bruder Paulus, von dem Petrus schreibt, etliche Dinge sind schwer zu verstehen. Aber das ist eine ganz wichtige, eine schöne Wahrheit. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, heißt, wenn du nach dir greifst und dich selbst sozusagen aus dem Sumpf rausziehen willst, am eigenen Schopf oder an der Krawatte, das funktioniert nicht, sondern du musst nach Jesus greifen und er gibt dir Sicherheit, er gibt dir Gewissheit. Und freilich, wenn dir heute eine Schuld bewusst ist in deinem Leben und sagst, aber da ist schon was passiert in meinem Leben, irgendwie, das geht mir immer wieder geht mir das durch den Sinn. Und wenn ich dran denke, ob ich bereit bin, wenn Jesus wiederkommt, dann kommen mir ständig diese Sachen in den Sinn. Dann möchte ich dir raten, such auch mal das seelsorgerliche Gespräch, wenn du diese Sünde Jesus schon x-mal gebracht hast und immer wieder kommt dir die Sache hoch, dann such mal das seelsorgerliche Gespräch und pack das aus, bring das ans Licht und nimm den Zuspruch, auch den seelsorgerlichen Zuspruch entgegen, dir sind deine Sünden vergeben. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9, das ist eine Verheißung, die steht. Tag für Tag dürfen wir davon auch leben und du kannst dich hundertprozentig auf Gottes Wort verlassen. Ja, Somit, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu mit Jesus. Da bricht etwas von Gottes neuer Welt heute schon in unsere Lebensrealität herein. Wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, das vermittelt eine völlig neue Sicht der Dinge auch. Also es wird so vieles neu, es erscheint alles in einem anderen Licht. Du stehst auf einem völlig anderen Fundament. Du hast eine neue Identität, ein neues Leben, einen Neuanfang, eine neue Wirklichkeit. Und wir dürfen, wenn wir die Bibel aufschlagen, gerade die Lehrbriefe der Apostel durchlesen, entdecken, neugierig entdecken, wie das mit unserem Christsein ist, wie das zu verstehen ist, wie Jesus ist und was er in unserem Leben sein will und tun will. Und dass, wenn wir überhaupt keine Kraft in unserem Leben sehen, seine Kraft ausreicht. Und dass das oft auch seine Schule ist in unserem Leben, dass er uns an unsere gefühlten Grenzen führt, damit wir seine unbegrenzten Möglichkeiten kennenlernen. Was haben wir alles geschenkt bekommen mit Jesus? Eben auch diese Perspektive über den Tod hinaus. Und wenn wir von der Zeit in die Ewigkeit gehen, dann sind wir vielleicht schon bei dem, was Offenbarung 21 sagt, ja? Denn in der Ewigkeit gibt es ja kein Vorher und Nachher mehr. Das können wir nur nicht denken. Albert Einstein könnte uns das vielleicht erklären, aber in meinen Kopf wird es auch nicht reingehen. Jedenfalls, wir können nur Zeitschiene denken, aber wir können Ewigkeit nicht denken. Ich bin da ein bisschen philosophisch veranlagt und als Kind habe ich schon darüber nachgedacht, wie ist es eigentlich ohne Anfang und Ende? Wann fängt es dann an? Ja, immer wieder habe ich mich da wie gegen die Wand gelaufen. Ich kam nicht weiter, bis heute komme ich nicht weiter. Das können wir nicht denken, Ewigkeit. Aber wenn wir in der Ewigkeit sind, dann fällt alles zusammen auf einen Punkt. Dann gibt es kein, ach, vor 5 Minuten und in 10 Minuten wird. Nein, das ist alles in eins. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich kann es nur so sagen. Und insofern gibt es eben auch wahrscheinlich diese Schwierigkeiten, wenn hier die Zeitdimension und die Ewigkeitsdimension beides auftaucht im Wort Gottes, dann haben wir eben unsere Schwierigkeiten zu sagen, oh, das ist jetzt vorher, nachher. Die prophetischen Aussagen der Bibel sind sowieso wie ein Panorama geschildert. Da wird das Gesamtbild gezeigt und da geht es gar nicht so sehr um die Frage, ach, das ist jetzt vorher und das ist nachher und dann passiert das. Eines soll uns klar sein, am Ende macht Gott alles gut und er wird das Böse vernichten. Er schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und wir dürfen an dem Neuen jetzt schon teilhaben, nämlich Jesus. Er ist der Neue, der unser Leben zu einem neuen Leben macht. Eine neue Identität, neue Realität. Das hat auch sehr viel mit einer täglichen Realität zu tun, mit der wir zu kämpfen haben. Ich finde, das an allen Ecken und Enden, und deshalb erwähne ich es jetzt nochmal in unserem Alltag, das Bedürfnis nach Wertigkeit. Jeder Mensch hat Sehnsucht nach Würde und Wert und Geliebtsein. Und wenn diese Sehnsucht von der Liebe Gottes beantwortet ist, dann sind ganz viele Konfliktthemen im Alltag eigentlich, könnten außen vor sein, wenn das bei allen Menschen so wäre, ja? Kein Bedürfnis mehr, sich wichtig zu machen und andere klein zu machen, damit ich scheinbar größer erscheine und solche Dinge. Die Liebe Gottes ist das, wonach sich unser Herz im tiefsten sehnt. Und wenn wir dort angekommen sind, dann wissen wir, jetzt bin ich angekommen. Jetzt kann mein Herz zur Ruhe kommen. Zukunftshoffnung, auch wenn diese Welt zerbricht, es hat jemand gedichtet, wenn zerfällt die ganze Welt, wer sich an ihn und wen er hält, wird wohl behalten bleiben. Jesus kommt wieder, wir wissen nicht wann, wir wissen nur das und dass er alles gut machen wird. Ich will uns einfach als Ermahnung und Ermunterung zum Schluss noch mitgeben, bleiben wir nah bei Jesus, bleiben wir in der Liebe, priorisieren wir das und sagen, nein, das soll nie passieren, dass die Liebe nicht erkaltet dass die Liebe erkaltet in meinem Leben. Und deshalb bleib ganz nah bei Jesus, weil selbst schaffst du das nicht. Deine Liebe geht ganz schnell aus, da ist es bald vorbei. Bereit sein ist alles und bis Jesus kommt, wollen wir Menschen einladen. Motiviert von seiner Liebe, suchend, wie er der gute Hirte das Verlorene sucht. Und noch mitnehmen, wer sich mitnehmen lässt. An einer Stelle sagt Jesus, geht hin an die Hecken und Zäune und ladet ein, wen ihr findet. Solange es noch geht, machen wir das. Vielleicht erleben wir auch noch Christenverfolgung, ich weiß es nicht. Vielleicht erleben wir den Dritten Weltkrieg, ich weiß es nicht. Aber wir gehören dem, dem die Zukunft gehört und am Ende alles neu machen wird. Was für eine Aussicht. Wir sind Menschen, die mit Hoffnung und Perspektive unterwegs sein können, in Vorfreude auf das Gewiss zu Erwartende. Wir sind privilegiert und beschenkt. Dafür wollen wir den Herrn danken und noch miteinander beten. Lieber Herr Jesus Christus, heute Morgen scheint die Sonne so schön hier rein und es ist eine Erinnerung daran, dass du die Sonne und das Licht des Lebens bist, das Licht der Welt. Und so viele Menschen sitzen in der Finsternis und im Todesschatten, wie es in deinem Wort einmal heißt. Unsere Sehnsucht ist es, dass noch viele dich erkennen in dieser Zeit, in der es immer dunkler wird und das Chaos um sich greift und wir nicht wissen, wie sich das weltweit, die politischen Geschehnisse alles entwickeln wird. Und es steht so viel eigentlich auf dem Spiel und es muss nur ein Zündfunke her, dann explodiert die Geschichte. So haben wir manchmal den Eindruck. Aber ich danke dir, Herr, wir gehören dir. Du hast es alles vorhergesagt, damit wir nicht unvorbereitet sind. Vielen Dank dafür, dass du uns da nicht Honig um den Mund schmierst, sondern klar sagst, wie das auf dieser Erde sich entwickeln wird. Aber du bist der Herr, der alles in der Hand hat und unsere ganze Zukunft liegt in dir. Wir beten dich an, danken dir, dass du wiederkommst. Halt uns diesen Gedanken wach, lass uns die Beziehung mit dir aktiv und jeden Tag leben, lass nichts zwischen dir und uns hineinkommen an Sünde. Und wenn sie da ist, lass sie uns dir bekennen. Du reinigst uns und du machst uns bereit. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir beten dich an und preisen dich. Vielen Dank für deine Liebe, Güte und Erlösung. Amen.